satt. Das ist heute unser Thema, satt. Ich habe das schon im Newsletter geschrieben, dass ich mich die letzte Zeit meiner Zeit hier in der Stadtmission der Offenbarung widmen will. Unheimlich geniales, spannendes Buch. Mit vielen tiefen Schichten und man ist da nie fertig. Ich hatte früher mal Angst vor der Offenbarung. Ich fand es unheimlich, gruselig. Und mittlerweile finde ich es eines der schönsten Bücher, weil es einfach Mut macht in schwierigen Zeiten. Der Offenbarungsausleger Heinz Giesen, der hat gemeint, dass die Sendschreiben, also diese sieben Briefe ganz am Anfang der Offenbarung, dass man die unter eine Überschrift setzen könnte oder über ein Motto, über so einen Titel. Und der Titel, den nimmt er aus Matthäus 10, ist ein Jesuswort. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib verderben kann, in der, Luther übersetzt, Hölle, ich nenne es Gehenna. Gehenna. Ich nenne es nur so, damit ihr nicht alle eure Bilder, die ihr über Hölle habt, da reinpackt. Das ist nicht gut. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten. Die Gefahr der Gemeinden in Kleinasien, an die diese Briefe gerichtet waren damals im ersten Jahrhundert nach Christus, die Gefahr war die, dass sie sich mehr prägen lassen von dem, was um sie rum passiert. Römisches Reich, Kaiserkult, die Kultur war unheimlich davon geprägt, von vielleicht der Armut, die sie teilweise hatten. Es waren reiche Städte, in denen diese sieben Gemeinden waren. Aber die Christen dort waren oft nicht so reich, waren normale Arbeiter, die mussten jeden Tag gucken, dass sie einigermaßen über die Runden kommen. Dass mich das mehr prägt, was Jesus mir ins Herz schenkt, als das, was um mich rum passiert. Und das ist genau die Herausforderung, vor der wir heute auch noch stehen. Was prägt mein Leben oder prägt mich mehr? Was hat mehr Einfluss auf mich? Das ist eigentlich die Frage. Und die Offenbarung lässt uns einen Blick tun in den Thronsaal Gottes. Offenbarung 4 und 5. Und das, was in diesem Thronsaal passiert, das ist entscheidend. In der Offenbarung ist es das Allerwichtigste, was in diesem Thronsaal passiert. Manche fangen an zu lesen die Offenbarung im Kapitel 6. Da geht es dann los mit den Siegeln, die aufgebrochen werden. Und dann kommen die sieben Posaunen und dann kommen die Zornesschalen. Alles interessant, aber ihr müsst immer die Offenbarung lesen. Her von der Mitte, die Mitte ist die Thronsaalvision in Offenbarung 4. Da ist die Tür offen und der Johannes hat einen Blick auf den Thron Gottes. Und um den Thron Gottes sind vier Tiere, vier verschiedene, ganz verschiedene Tiere, die haben überall Augen. Vier ist in der Offenbarung die Zahl für die Welt, für die Schöpfung, für das Gemachte. Also um Gott rum ist seine Schöpfung. Das finde ich schon mal genial. Man könnte ja denken, die Schöpfung ist ja nur so ein Nebenprodukt. So, ne, da ist der Mensch, der wird gemacht, der ist schon wichtig. Aber die Schöpfung, das ist alles für die die Mülltonne, weil er interessiert sich dann letztendlich nur für die Menschen. Nee, Gott interessiert sich für seine ganze Schöpfung. So sehr liebt er diese Welt. Die ganze Schöpfung ist von ihm gemacht, geliebt. Und die ganze Schöpfung nimmt er in den engsten Kreis um den Thron und diese Schöpfung betet ihn an. Ist für mich wiederum die Einladung, Jochen, du bist auch Schöpfung. Du bist auch gemacht und bist auch, ne, auch nicht mehr. Bete Gott an. Das ist deine Aufgabe. Ist mir wichtig geworden in letzter Zeit, Gott mehr anzubeten. Weniger vielleicht diese Bittgebete und um Bewahrung und sonst was, sondern einfach anzubeten und zu sagen, Herr, du hast alles im Griff. Und trotzdem bleibt die Frage in meinem Leben, ne, was prägt mich? Was steuert mein Leben am meisten? Und wir gucken heute rein in das letzte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Und kleiner Merker für euch, ist mir erst heute aufgefallen. Die Gemeinde in Laodicea ist weder warm noch kalt, die ist lau. Und so kann man sich es gut merken. Ja. Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, das sagt, der Amen heißt. Interessanter Name, ne? Amen. Der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sprichst, ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts. Und du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du sie anziehst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du sehen mögest. Welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Mit mir auf meinem, steht da, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die Offenbarung ist so voller schöner Überraschungen. Wenn ich natürlich auf diese ganzen komischen Tiere und Pferde und die Hure und wen auch immer in der Offenbarung schaue, dann kann es mir schon Angst und Bange werden. Letztendlich ist die Offenbarung aber nur eine Beschreibung der Zeit der Menschen damals im ersten Jahrhundert nach Christus. Man könnte es ja auch übertragen und sagen, es ist nur eine Beschreibung der Menschheit überhaupt und auch unserer Zeit, in der wir leben. Das heißt, was da steht, ist jetzt gar nichts so schrecklich, sondern schaut halt in die Welt, guckt doch Nachrichten. Da haben wir doch die ganzen Tiere und Pferde und da haben wir doch den Krieg und die Gewalt und die Verführung. Ist doch alles da. Der Brief an Laodicea ist aber trotzdem hart, ne? Der ist gar nicht so schön. Der ist ziemlich, das ist Kritik. Eine Gemeinde zum Ausspucken. Das ist das Erste. Eine Gemeinde, die sich völlig falsch einschätzt. Eine Gemeinde, die blind ist, die Christus nicht sieht. Also das muss man sich vorstellen, die Christus steht vor der Tür, die feiern Gottesdienst und er klopft, aber es hört keiner und es macht ihm auch keiner auf. Ein gruseliges Bild. Aber ein Bild an Laodicea, was vielleicht für manche Gemeinden heute auch noch gilt. Vielleicht für unsere, ich weiß es nicht. Ich habe mich gefragt, als dieser Brief vorgelesen worden ist an Laodicea, also die ganze Offenbarung, aber auch ein Brief, dann so, jetzt geht es um uns. Dann frage ich mich, wie haben die Leute reagiert? Das würde mich echt interessieren, wäre ich gern dabei gewesen. Haben die sich davon treffen lassen? Haben die gesagt, oh weh, jetzt geht's uns, jetzt wird es ehrlich, jetzt müssen wir, ne? Oder gab es Leute dabei, die gesagt haben, das müssen wir nicht so ernst nehmen. Ihr kennt ja den Johannes, der hat manchmal ein wenig Schepperl und so. Der mochte uns noch nie, der konnte uns noch nie leiden als Gemeinde. Haben die Leute das als Jesu Reden nehmen können? Haben sie das tun können, was da steht, nämlich jetzt tut Buße, kehrt um? Oder haben sie das nicht geschafft? Wir wissen es leider nicht, steht nicht drin. Aber es wäre spannend. Das Sendschreiben an Laodicea ist, also diese Sendschreiben, die Sendschreiben gehen ja an die Gemeinden in Kleinasien, heutige Türkei, ganz im Westen. Und da ist auch die ganze Offenbarung hin adressiert. Das waren reiche, das waren wohlhabende Städte. Den Städten ging es allen prima, nicht immer den Christen. Und ich habe als Titel für diese Predigt gewählt, satt. Satt, ich bin reich, ich brauche nichts. Jeder elfte Mensch weltweit hungert, sagt die Welthungerhilfe. Jeder elfte Mensch, können wir jetzt durchzählen, ne, wer ist der elfte? Wobei es uns ja wahrscheinlich gar nicht betrifft. Also es gibt auf der Welt Menschen, wo nicht nur jeder elfte hungert, sondern vielleicht jeder zweite. Oder vielleicht gibt es Gemeinden, wo Menschen sitzen, wo jeder hungert. Wir hier in Europa, uns geht es doch relativ gut, weil wir sind relativ satt. Natürlich haben wir auch so Sachen wie die Inflation, das macht Sorgen, es kostet immer mehr beim Einkauf. Aber das ist ja eigentlich nicht unser Problem. Wenn wir jammern, dann immer auf höchstem Niveau, weil wir satt sind, wir sind zufrieden, wir haben fröhliche Bäuche. Ich wollte euch mal fragen, was denkt ihr, was passiert mit Menschen, die immer satt sind, die immer mehr haben, als sie brauchen? Was passiert mit solchen Menschen? Was sind Konsequenzen? Schwierige Frage, ne? So zum Denken. Dass es schwerfällt zu teilen? Nein, was mit Menschen passiert, die viel haben? Also, dass man teilt, weil man hat viel. Ja. Okay, es geht um mehr haben wollen und eigentlich nie zufrieden sein. Ja. Aha, Verteidigungshaltung. Angst, auch ein Phänomen unserer Gesellschaft. Ja. Dass man es nicht mehr schätzt. Die Gefahr ist auch, dass wir die nicht sehen, die weniger haben. Weil uns geht es ja gut. Und wenn es einem gut geht, orientiert man sich meistens nach oben und denkt, auch dem geht es ja noch besser. Und dass man nicht mehr sieht, dass es anderen nicht gut geht. Das Problem war teilweise in der Gemeinde in Korinth zum Beispiel. Die hatten das. Haben nicht gesehen, dass da Ärmere sind, denen es nicht reicht. Ja, Laodicea, wie gesagt, war eine tolle Stadt, reich und prächtig. Man könnte sagen, war das Zentrum des Bankwesens. Das sind jetzt die Überreste. Aber immerhin, ne? Also ihr seht schon, das war das Frankfurt am Main des Kleinasiens. War eine super Gegend, war günstig gelegen, fruchtbar und so. Also richtig schön. Ich war leider noch nicht dort. Ich habe diese Überreste noch nicht anschauen können. Aber irgendwann werde ich das noch tun. Und dann ist da eine Gemeinde in Laodicea. Und wir lesen von der Gemeinde, die haben eigentlich keine Probleme, denen geht's gut. Und dann sagen die, ich bin reich. Ich bin reich, ich habe mehr als genug und brauche nichts. Danke. Und ist doch eigentlich schön, gibt ja nichts Schöneres, als dass du sagen kannst, ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Danke, reicht. Sehr schön. Brauch nichts. Was für eine fatale Selbsteinschätzung. Das ist genau das Dilemma der Gemeinde in Laodicea. Keine Konflikte, alles läuft gut, alles toll, satt. Und dann heißt es, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich habe das mal im Griechischen nachgeguckt, was mich interessiert hat. Elend in beklagenswertem Zustand. Man könnte heulen über diese Gemeinde. Erbärmlich zum Jammern. Hier steht jämmerlich zum Jammern. Ktoros, arm. Du bist gar nicht reich. Komplette Fehleinschätzung. Du bist arm. Du hast nichts. Typhlos. Du bist blind, verblendet. Du siehst die Wahrheit nicht. Und Gymnos, bloß steht hier, nackt, unverhüllt. Das ist eine Schande. Diese Gemeinde ist für Jesus eine Schande. Stellt euch vor, nackt. Ist im Orient ganz schlimm. Heute sind wir mit Nacktheit fast schon dran gewöhnt. Damals ganz, ganz schlimm. Jesus findet die Gemeinde widerlich zum Ausspeien. Ihr größter Schatz, den sie haben oder von dem sie denken, dass sie ihn hätten, ihr höchster Wert erweist sich als ihr größtes Problem. Und ich habe mich gefragt, was ist, wenn das in meinem Leben auch so ist? Wenn da, wo ich denke, das habe ich, da bin reich, habe genug, oh, ich bin zufrieden, danke, danke schön. Dass das mein größtes Problem ist, stell dich das mal vor. Dass Christus vor der Tür steht und ich ihn noch nicht mal reinlasse. Der Amen, muss ich mal gucken, der Zeuge, der treu ist und wahrhaftig, der Anfang der Schöpfung Gottes. Das ist die Selbstbezeichnung. Jesus hat in jedem Sendschreiben so eine Selbstbezeichnung, die bezieht sich wiederum aufs erste Kapitel, wo Johannes ihn sieht als Licht, als helle Gestalt. Er bezeichnet sich als Amen, der Wahrhaftige, die Wahrheit. Amen, ein aramäisches Wort für die Wahrheit. Also die Wahrheit bleibt vor der Tür. Wir Menschen schaffen es doch tatsächlich, die Wahrheit nicht reinzulassen und lieber in Illusionen zu leben. Der Zeuge, der treu ist und wahrhaftig. Das ist so ein typischer Ausdruck, kommt in der Offenbarung auch oft vor. Dieser Ausdruck Zeuge ist ganz wichtig, auch für uns Christen, dass wir Zeugen sind. Jesus ist der Zeuge, der treu ist, 100% verlässlich. Ein Zeuge, der alles gesehen hat, der alles weiß, weil er auch der Anfang der Schöpfung Gottes ist. Von Anfang an, er ist der Beginn, der Start der Schöpfung. Es bedeutet überhaupt in der Bibel, Anfang heißt nicht, naja, ich fange mal was an und dann läuft es von alleine, sondern es bedeutet, es ist der Grundstein, der gelegt ist, auf dem alles gebaut ist. Die ganze Schöpfung ruht auf diesem Grundstein. Er ist der treue und wahrhaftige Zeuge. Und diese Wahrhaftigkeit, die hat keinen Eintritt in die Gemeinde. Satt. Mich hat dieser Brief erschreckt, wenn ich drüber nachdenke, dass ich vielleicht völlig im falschen Film bin. Völlig neben der Spur. Dass ich was denke, was am Ende nicht so ist. Was ist aber, habe ich mich gefragt, wenn ich tief in mein Herz schaue, sehr wohl weiß, um die Armut meines Herzens und sehr wohl weiß um die Dinge, die da nicht so gut sind und wo ich mich vielleicht auch selber blende oder mich selber austricks, um mich gut zu fühlen. Dass wenn jemand anders, der mir gegenüber wäre und ich würde anfangen zu erzählen, was in meinem Herzen drin ist, ganz ehrlich, wenn ich anfangen würde, mal ganz ehrlich zu sein, dann würde die Wahrheit ans Licht kommen. Manche vermeiden das, sich einen Seelsorger zu holen oder ein Gegenüber, ein Freund und ehrlich zu werden. Genau deswegen. Weil dann ist es auf einmal unangenehm. Da merkt man auf einmal, was grundlegend fehlt. Die negativen Folgen für die Gemeinde in Laodicea waren enorm. Es war aus Jesus Sicht eine ungenießbare Gemeinde. Sehr attraktiv nach menschlichen Maßstäben, läuft alles wie am Schnürchen. Top-Gemeinde, alles super. Aber ungenießbar für Jesus. Für ihn nicht schön, nicht gut. Das Lamm Gottes, Christus, hat hier keinen Platz. Und dann steht dieses schöne Bild, weder warm noch kalt. Und diese die Sendschreiben, die sind sehr konkret an Gemeinden gerichtet. Und man spürt da drin was von dem, was in Laodicea los war. Die Menschen in Laodicea hatten alles, reiche Stadt. Nur ein Problemchen hatten sie, Wasserversorgung. Sie hatten keine eigenen Quellen. Das heißt, wenn sie Wasser haben wollten, mussten sie von woanders her, aus Kolossä oder aus Hierapolis, ihr Wasser beziehen. Und das haben die gemacht über lange Leitungen. Die Römer waren ja da ziemlich gut drin, so diese Aquädukte zu bauen. Also lange Leitungen. Hier sieht man noch so einen Überrest davon. Das ist schon beeindruckend. Das ist über Kilometer haben die solche Dinger gebaut. Wenn es jetzt heiß ist und aus den klaren, kühlen Quellen in Kolossä das Wasser durch diese Aquädukte fließt, dann ist es, wenn es in Laodicea ankommt, lauwarm. Und vielleicht auch verunreinigt mit manchen Chemikalien, die dann doch in so Aquädukten drin hängen. Das Wasser war auch relativ kalkhaltig. Cicero, der hat über Laodicea gemeint, die Leute in Laodicea haben das schlimmste Wasser im ganzen Römischen Reich. In Hierapolis gab es heiße Quellen. Konnte man sich reinsetzen. Pamukkale. Richtig schön Heilwasser. Das, wenn man über diese Aquädukte nach Laodicea leitet, dann ist das heiße Wasser, wenn es ankommt, lau. Es ist immer lau. Alles, was in Laodicea ankommt, ist lau. Und dieses Bild greift Jesus auf. Der Wahrhaftige, weil er das genau sieht. Genauso ist es doch auch bei euch in der Gemeinde. Und jetzt sagt Jesus, drei Dinge gebe ich euch, rate ich euch. Kaufe Gold. Ihr habt doch genug Geld. Kauft halt Gold. Aber nicht irgendwo, kauft es bei mir. Das ist schon irgendwie auch mit Humor. Sie sollen jetzt kaufen. Als ob ich bei Jesus was kaufen könnte gegen Geld. Welche Währung zählt denn bei Jesus? Kaufe Gold, das im Feuer geläutert ist. Reines Gold. Kauf dir was, was wirklich wertvoll ist. Das ist die Frage, die er an Laodicea stellt. Was ist denn wirklich wertvoll? Hast du da nicht was vertauscht? Du denkst, du bist reich, aber das, was dich eigentlich reich machen würde, das kennst du nicht. Das sind innere Werte und äußere Werte. Und irgendwie hast du auf die äußeren dich versteift. Schau mal wieder nach innen. Ich will dein Herz reinmachen. Läutern. Mir ist es wichtig, wie es dir geht. Mir ist es wichtig, ob du im Glauben Fortschritte machst, ob da sich was bewegt in dir. Mir ist es nicht egal, ob du so bleibst, wie du bist. Ich will, dass du frei bist, dass du fröhlich bist, dass du mich lobst von ganzem Herzen. Ich sehe, ob das bei dir möglich ist oder nicht. Kauf dir Gold, schau, dass du auf das guckst, was wirklich, wirklich wertvoll ist. Und kaufe weiße Kleider. Also Gold, ne? Gold, Frankfurt am Main und so. Weiße Kleider. Es gab rund um Laodicea gab es viele Schafe. Und dann gab es auch schwarze Schafe. Und die schwarzen Schafe haben eine ganz besondere, schöne Wolle gegeben. Und aus der Wolle hat man schwarze Kleider gemacht, die sich natürlich nur die leisten konnten, die auch reich waren. Also es war letztendlich auch ein Zentrum der, sagt man, Kleidungsindustrie. Kaufe dir weiße Kleider, damit die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Laodicea, du hast alles, aber du stehst nackt da. Man sieht es dir an, das heißt es ja, man sieht es dir an, was bei dir los ist. Man merkt es. Andere erkennen das. Du stehst bloß und nackt da. Kleide dich. Und das Dritte, was sie kaufen sollen, ist Augensalbe. In Laodicea hat man medizinisch geforscht, und zwar ging es um Augen- und Ohrenleiden. Und man hat eine Salbe entwickelt, wahrscheinlich aus phrygischem Gestein, was gemahlen worden ist. Und die hatte einen guten Ruf, diese Salbe, war Marktführer, konnte man sagen. Und die hat auch geholfen. Zumindest haben die Leute das damals behauptet. Wenn du mit dem Augen Probleme hast, also ich hätte mich Tag und Nacht damit eingerieben. Wahrscheinlich. Sonst hätte ich gar nichts gesehen. Kaufe Augensalbe. Warum? Weil du blind bist. Ihr seht die Wahrheit nicht. Ich will euch die Augen öffnen, dass ihr sehen könnt. Jetzt ist dieser Brief an Laodicea für uns relativ hart. Ziemlich, ne, der haut schon ordentlich rein. Und das Schöne aber an diesem Brief ist, Jesus macht es nicht aus Schadenfreude, weil er sagt, haha, ihr habt es einfach nicht drauf. Ich mache mich mal über euch lustig. Er liebt diese Gemeinde. Auch diese Gemeinde ist ein Leuchter, offenbar, ne, die um ihn steht. Auch diese Gemeinde hat er ins Leben gerufen. Und in Vers 19 heißt es, welche ich lieb habe, die weise ich zurecht und züchtige sie. So sei nun eifrig und tu Buße. Aber das ist nochmal wichtig. Sonst könnte man denken, ja, für Jesus ist es so, ne, die Laodicea, das ist so das schwarze Schaf. Er liebt diese Gemeinde genauso wie jede andere dieser Gemeinden. Und er wünscht sich nichts lieber, als dass sie umkehren und die Wahrheit erkennen. Und er steht vor der Tür und er klopft an und er wünscht sich nichts lieber, als dass man ihm die Türe öffnet. Das ist ein bittender Jesus. Was bleibt am Ende von diesem Brief, von dieser Predigt, wo man denkt, ach, die sind ja so schön satt und zufrieden? Bei mir bleibt ganz viel Demut, weil ich sage, ja, ich bin auch viel satt und zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich manches sehen will und erkennen kann, was nicht passt, wo ich wachsen darf, vielleicht muss, wo ich den nächsten Schritt tun muss, wo ich ehrlich sein darf. Und nicht sage, ich brauche nichts, sondern, boah, ich bin ganz schön bedürftig. Und ich überlege mal, was kann mir helfen, nächsten Schritt, dass ich in meiner Bedürftigkeit nachkomme. Und letztendlich bleibt bei mir das Wissen, es ist doch nicht am Ende reine Gnade, wenn Jesus in mein Leben reinspricht und mir das offenbart, mir den Schleier von den Augen nimmt, dass ich sehen kann, dass ich die Wahrheit erkennen kann, dass ich sehen kann, was ich wirklich brauche. Lasst uns beten. Jesus, der du Amen heißt, der Wahrhaftige, der treue Zeuge, der Anfang aller Schöpfung Gottes. Wir feiern diesen Gottesdienst und wir feiern ihn in deinem Namen. Der, auf dem diese Erde ruht, das Fundament von allem, auch unser Fundament in unserem Leben, dir dürfen wir dienen, dich dürfen wir kennen, dich dürfen wir erkennen mehr und mehr. Und wir stellen uns vor dich und sagen, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gnade, wir brauchen dein Reden, wir brauchen die Veränderungen, die du in unser Leben reinsprichst. Weil unser Herz mit so vielen Beharrungskräften ausgestattet ist, so vielen Wächtern, so viel Kraft sich zu widersetzen, so viel Blindheit. Erbarme du dich über uns. Veränder du unser Herz. Mach du uns neu, gib uns ein lebendiges Herz. Nimm du uns das steinerne Herz weg und ersetze es durch ein Herz, was dich liebt, was dich sieht, was bereit ist, die Wahrheit zu sehen, was sich auf die wahren Werte einlässt. Amen.